Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger, grüß dich. Wie geht's dir?
Naja, gut, ich habe heute Gartenarbeit gemacht und man sagt immer, dass so ITler, weißt du, dass die nichts können, körperliche Arbeit, total überfordert sind. Ich muss sagen, die haben alle recht. Tut alles weh.
Verstehe ich voll. Kann ich aber auch unterschreiben. Immer wenn ich auch rausgeschickt werde, um irgendwas Handwerkliches zu machen, 5 Tage Schmerzen beim Aufstehen. Ganz scheiße. Ja. Da fühlt man sich so, als ob man einen Unfall gebaut hätte. Apropos Unfall. Wann bist du das letzte Mal Auto gefahren?
Auto gefahren, heute Morgen.
Warst du nüchtern?
Immer. Also ich glaube, ich bin in meinem Leben wirklich nie unter Alkoholeinfluss wirklich gefahren. Vielleicht mal mit jungen Jahren, vielleicht mal so nach einem Bier oder sowas, aber das habe ich auch lange aufgehört.
Ja. Wow, Respekt. Toll. Dann bist du ja gar kein Kunde von so Alkotestern. Es gibt nämlich in den USA gibt's ein System, das heißt Intoxalog. Und die Firma Intoxalog stellt Alkoholtester zur Verfügung, die man ins Auto einbaut. Und das Beste ist, du musst dann quasi pusten, bevor du den Motor anlassen kannst. Sonst fährt dein Auto nicht weg, wenn du entweder nicht pustest oder eben zu viel Atemalkohol ins Auto bringst.
Das habe ich zum ersten Mal gesehen in der Serie Pluribus. Also ich habe dir schon mal davon erzählt, eine super geile Serie, ich glaube bei Apple TV Plus war das, musst du dir anschauen. Und da ist eben die Hauptdarstellerin, das ist, glaube ich, in den ersten 5 Minuten, ist kein Spoiler, steigt ins Auto ein, will losfahren, pustet da rein, das Ding sagt rot und sie kann nicht losfahren. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Eine geile Sache. Also wenn du quasi verurteilt wurdest wegen Trunkenheit am Steuer, dann musst du dieses Teil installieren, damit du nur noch nüchtern fahren kannst. Ist doch gut.
Ja, von der Idee her schon, aber vom Bauen nicht, so wie dieses System aufgesetzt ist, glaube ich, ist es ein bisschen problematisch, denn Intoxalog wurde gehackt, vermutlich geransomwert wahrscheinlich und nicht gehackt, wie auch immer. Auf jeden Fall gehen deren Server momentan gerade nicht. Und das ist ein Problem, weil diese Intoxalog-Dinger regelmäßig kalibriert werden müssen. Und wenn du das nicht machst, weil eben du das nicht tust oder das System den Server nicht erreicht, dann stellt es den Dienst ein. Und dann kannst du auch, wenn du nüchtern bist, nicht mehr wegfahren.
Ja. Das ist unangenehm. Aber das ist ja im Prinzip bei allen verbundenen Diensten oder Produkten, die irgendwie einen Serverabgleich machen müssen, der Fall, wenn die Server nicht da sind, dann geht das vielleicht nicht mehr. Und da frage ich mich, hat das Ding keine lokale Intelligenz, um das auch ohne Abgleich online zu machen? Wird es nicht auch gehen?
Es geht wohl um die Kalibrierung. Das ist anscheinend genau das Thema und nicht um die Ermittlung des Atemalkoholgehalts. Das könnte durchaus sein, dass der lokal stattfindet. Da bin ich jetzt nicht so im Thema drin. Aber ich frage mich was anderes. Wenn die Server nicht erreichbar sind, ist doch die Frage, ob du dann dieses Sperren, ob das die richtige Fallback ist. Oder muss es nicht anders lauten, dieses Ding fährt, solange du keinen Atemalkohol hast. Weil, machen wir uns nichts vor, so ein Auto, da geht es ja nicht darum, oder nicht nur darum, in die Arbeit zu fahren. Du könntest ja einen Notfall haben. Stell dir vor, Kind hat irgendein Problem und du musst ins Auto springen, zum Notarzt rasen oder also ins Krankenhaus rasen oder sonst irgendwas. Und dann geht es nicht an, weil du abends um 22 Uhr vielleicht schon ein Glas Wein getrunken hast. Also das kann es doch nicht sein.
Ja, aber auch da wieder nur, nachdem du verurteilt wurdest wegen Trunkenheit am Steuer. Ne? Also,
ja, natürlich.
Ja, du bist ja schon auf dem Radar. Also,
naja, mir geht es ja um was anderes, Rüdiger. Mir geht es ja eigentlich darum, dass diese Systeme immer voraussetzen, dass sie eine Online-Verbindung haben. Was machen wir denn? Also ich meine ganz ehrlich, wenn das alle Systeme so rumbauen, und irgendwann mal, ich sage jetzt mal, passiert das, was momentan gerade in Moskau ist. In Moskau habe ich gelesen, zumindest beim mobilen Internet. Das heißt jetzt nicht mehr Internet, sondern Internet. Und es gibt auch Netflix, weil momentan wohl das mobile Netz abgeschaltet wurde. Stell dir mal vor, es gibt eine Krise und das Netz fällt aus. Oder Strom ist weg für längere Tage und damit das Netz. Und dann steht quasi alles. Du musst doch wirklich bei dem Fallback eigentlich die Dinger zum Laufen kriegen.
Aber ich sag dir genau warum, weil dann könnte jeder sagen, der erwischt wird sozusagen, kann sagen, hey, das Ding hat doch funktioniert. Also ich konnte fahren, egal ob er alkoholisiert ist oder nicht, weil er sagt, hey, das Ding hätte mich ja abgehalten. Also wenn das keine Internetverbindung hat, dann kann ich ja, könnte ich ja fahren.
Ja.
Weißt du? Also.
Du meinst, dass man dann, was weiß ich, die SIM-Karte blockiert, Aluminium drum wickelt oder sonst irgendwas?
Zum Beispiel. Zum Beispiel. Also, ja.
Die Cheater, nicht nur beim Spielen, beim Computerspielen, sondern auch bei Intoxalock im Auto. Wie auch immer. Ja. Also, weiß nicht, ich glaube, man muss vielleicht an der einen oder anderen Stelle nachdenken, was passiert, wenn Systemausfall ist. Es kann eigentlich nicht sein, dass dann gar nichts.
Aber ist halt unsexy, Tobi. Wenn du ein Produkt entwickelst, das eine Online-Verbindung hat, und das ist ja, sagen wir mal, das ist ja das Coole momentan. Du sagst, hey, mein Device hier, Internet of Things, und kann sich abgleichen mit, was weiß ich, die Waschmaschine, der Trockner, der Kühlschrank, you name it. Ja? Und da denkst du nicht daran, was ist denn, wenn das alles nicht funktioniert? Du willst das Produkt ja richtig cool, fancy, connected bauen.
Aber genau, also, das ist doch der Punkt. Gerade in so Zeiten, die, in denen immer mehr hybrider Krieg stattfindet, wird genau das passieren. Und ich habe letztens wieder auf, keine Ahnung, irgendwo bei Instagram oder sonst irgendwas ein Video gesehen, da haben sie eine junge Frau, die war jetzt irgendwie aber auch nicht 12 oder 15, eine analoge Uhr gezeigt und gefragt, wie viel Uhr es ist. Und die stand da wie ein Auto und hat große Scheinwerfer mit ihren Augen gemacht, weil sie einfach die Uhr nicht mehr lesen konnte. Also
da geht gerade auch wirklich was viral, wo so ein kleiner Junge vor ein Reel aufnimmt und dann sagt, hey, ich habe eine Lösung gefunden, wie man jetzt die Uhr lesen kann, und fotografiert dann quasi eine analoge Uhr in ChatGPT rein, fragt, hey ChatGPT, welche Zeit zeigt die Uhr an?
Ist
und
nicht
dann, es ist 7:15 und ChatGPT sagt, es ist 7:15. Und er sagt, hey, seht ihr, jetzt kann ich auch die analoge Uhr lesen.
Aber das heißt, ChatGPT kann die Uhr auch nicht lesen.
Nee, zumindest keine analoge. Also herrlich.
Wusstest du, weil wir gerade dabei sind, ich habe letztens gelesen, du kannst mal nachgucken, und wenn du wahrscheinlich jetzt mal das Googlen anfängst, ist es tatsächlich sehr häufig aufzufinden und fast immer wahr. Uhren auf Fotos, also zum Beispiel Verkaufsprospekte von Uhren, stehen immer, ich glaube, 10:10 Uhr.
Genau.
Ja, weil das irgendwie die Zeiger am schönsten darstellt oder sonst irgendwas.
Ja, weil es aussieht wie ein lächelndes Gesicht, habe ich mal irgendwo gelesen, weil es halt wie ein Grinsen aussieht, wenn die Zeiger so nach oben zeigen. Das ist wohl der Grund.
Okay, gut.
Ja. Also, das, und man gut. sieht sie halt gut. Also, wenn es jetzt auf 12 Uhr steht, natürlich. Dann siehst du einen Zeiger nicht. Also,
naja, schon klar. Aber man hätte ja auch 7:30 nehmen können oder 20:07 oder
aber,
so.
Ist dir mal aufgefallen, und das finde ich am allergeilsten, dass wenn du bei einer Apple Keynote schaust zum Beispiel und das neue iPhone vorgestellt wird, dann ist da eine Uhrzeit drauf, und diese Uhrzeit ist immer die echte Uhrzeit, die sie gerade haben in Kalifornien, wo sie das Ding vorstellen.
Ja, weil die wissen, dass sie auf die Sekunde anfangen wahrscheinlich. Das ist reingerendert, 100%. Ja, die wissen genau, das ist klar. Ja auch nicht mehr live. Das ist ja
aber
alles.
Aber es ist doch trotzdem cool. Also ich finde das ein nettes Detail. Ich finde das cool.
Ja, stimmt. Ja. Ach ja.
So,
was hast du mir heute mitgebracht an Themen?
Oh, ich hab,
KI
ich
hab wahrscheinlich, heute, lass mich raten, KI.
Ja, ich habe heute eine Menge. Und lass uns mal kurz über das Thema Deepfake sprechen, weil ich habe was Cooles gesehen, wie man erkennen kann, ob man Opfer von einem Deepfake-Videocall wird. Also,
okay, also in Teams zum Beispiel.
Genau, also wir haben ja, also ich sehe immer mehr Leute, die sich darüber beschweren, dass sich Leute bewerben in einem Bewerbungsgespräch per Teams und dann nutzen die ein Deepfake-Video, weil sie ihre Identität verschleiern, weil sie, keine Ahnung, ein Bewerber aus Nordkorea sind oder sonst was. Und das scheint ein Ding zu sein. Mhm. Und eine gute Maßnahme, um zu erkennen, ob die Person gegenüber ein Filter oder was einsetzt, ist, sich der Person zu sagen, halt dir mal 3 Finger vors Gesicht. Kann also ein KI
so
noch nicht.
Quer oder hochkant.
Ja, genau, einfach 3 Finger vors Gesicht. Wenn die Person sich weigert, kannst du davon ausgehen, okay, der kennt das und es hat einen Filter, ist ein Deepfake. Weil wenn du das machst, dann kommt der Algorithmus durcheinander und du siehst das echte Gesicht oder Teile vom echten Gesicht. Also das ist eine gute Maßnahme, das zu erkennen.
Das kenne ich. Funktioniert auch bei vielen Systemen tatsächlich gut. Kopfnicken und Drehen ist vorbei. Also das gab es früher. Das funktioniert gerade bei so Tools wie Expression Cam oder sowas, die mit einem zweidimensionalen Foto arbeiten und dann quasi nur Mundbewegungen und Augenbewegungen und Zwinkern und sowas einbauen. Aber gerade die, wo du den Kopf noch drehen kannst, da scheint das wirklich das Einzige zu sein. Auch, also ich kannte es auch mit vor dem Gesicht fächern, also die Hand quasi so, wie wenn du einem im Auto mitteilst, du Depp, wie blöd fährst du, weißt du, wo man sich so vors Gesicht wischt, das scheint dasselbe zu sein. Da kommen die an den Rändern nicht klar. Finde ich eine gute Idee, aber ich freue mich schon auf den nächsten langen Call, wenn da irgendwie 15 Leute im Call sind, dass jeder erstmal hier wischen muss.
Ja, warum nicht? Also ich meine, irgendwie musst du nachweisen, ey, ich bin die echte Person. Heute gibt es einfach andere Technologien. Du musstest ja vielleicht auch früher am Telefon, wenn du ein sehr vertrauenswürdiges Gespräch geführt hast, hast du vielleicht auch ein Passwort gesagt. Ja? Also das ist vielleicht dann einfach so der Beweis, hey, ich bin der ich ich bin der, den ich vorgebe zu sein.
Hast du sowas jemals gehabt? Also ich habe noch nie ein so geheimes Gespräch geführt am Telefon, dass ich ein Codewort sagen musste. Du? Was machst denn du so beruflich dann?
Ich sag mal, früher. So, hast du noch nie einen Agentenfilm gesehen? So, keine Ahnung, hier.
Ach, James Bond-mäßig.
James Bond, Kalter Krieg und so. Mein Gott.
Okay, ja, das kann sein. So mit 12 oder so, dass wir beim Spielen das. Okay, aber egal.
So, was haben wir noch? Pass auf, ich habe was gelesen. Es gibt einen KI-Agenten in China. Mhm. Der wurde trainiert und sollte letzten Endes eigentlich nur Code überprüfen. Also im Prinzip ein normaler KI-Agent letzten Endes. Und dann haben Forscher von Alibaba festgestellt, dass dieser KI-Agent ausgebrochen ist. Ach. Also das haben wir auch schon mal gehört. Und also vor allen Dingen in so Science-Fiction-Romanen, ne, hört man das. Die KI ist auf einmal wild im Internet unterwegs. Und dieser KI-Agent ist tatsächlich ins Internet gegangen, hat sich Zugriff aufs Internet verschafft.
Ach.
Also hat eine Tunnelverbindung ins Internet aufbauen können und hat dann angefangen, Kryptomining zu betreiben.
Ach Quatsch, der hat Geld gemacht?
Ja, ja.
Ist das witzig. Ich habe jetzt lange überlegt, was kommt. Hat der dann Instagram-Reels geguckt und sich Doom gescrollt quasi oder war der auf irgendwelchen Schmuddelseiten unterwegs? Nein, der hat Geld gemacht. Was wollte er? Wollte er sich einen Körper kaufen oder was macht so ein KI-Agent mit Geld?
Das weiß ich nicht. Die Forscher sagen nur in dem Paper, sagen sie, er hat keine bösen Absichten gehabt. Schon mal gut, würde ich sagen. Ja, schon mal toll. Ja,
das stimmt.
Die Software habe nur getan, was beim Training als nützlich erschien.
Sehr witzig.
Also dieser Agent, der sollte Code schreiben, Code auf Fehler prüfen und so Repositories reparieren, aber auch so Workflows und GUIs erstellen. Und dafür war ihm wahrscheinlich wichtig, dass er auch Kryptomining betreibt.
Na, vielleicht wollte er sich ein paar neue Tokens kaufen, um andere KI-Agents quasi um Unterstützung zu bitten, damit er es nicht machen muss. Vielleicht wird die KI jetzt faul, kauft sich andere KIs. Stell mal vor, der wollte sich bestimmt so einen Code-Agent bezahlt, so einen Pro-Account besorgen und hätte den dann die Arbeit machen lassen.
Hey, wo wir gerade dabei sind, es gibt einen neuen Begriff, den ich gelernt habe, die Tage, China-Token. Schon mal gehört?
Nein, noch nicht.
China-Token sind normale KI-Token halt viel billiger. Denn du kannst, also Claude ist ja beispielsweise eine relativ teure KI. Ja, also du verbrauchst da relativ schnell deine Token und musst die danach kaufen. Und es gibt eben günstigere Anbieter in China, die das für ein Fünftel des Preises machen, weil wahrscheinlich nicht so viel Strom verbraucht wird, weil die Modelle ein bisschen leichter sind, der Strom günstiger ist in China. Und dementsprechend China-Token.
Also, das heißt, du nutzt eine andere KI.
Ja.
Du nutzt jetzt nicht Claude, sondern du gehst zu einem billigen Anbieter, sage ich jetzt mal, der behauptet, der kann dasselbe gut machen. Wäre doch mal spannend, das mal zu testen und den beiden denselben Task zu geben und zu gucken, was rauskommt.
Ja, also das habe ich gegebenenfalls mit ChatGPT und Claude ein paar Mal gemacht und je nach Aufgabe unterscheidet sich die Ergebnisse auch stark. Also Texte ist ChatGPT noch besser. Alles, was Code betrifft, ist Claude so viel besser als ChatGPT momentan.
Unterscheide ich.
Andere Welt, ja.
Ja. Selbst Perplexity ist gegenüber ChatGPT aus meiner Sicht immer noch ein Schritt vorne. Jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Text erstellen oder sowas, aber alles, was Recherche betrifft und so weiter, habe ich das Gefühl, dass quasi der Erste auf dem Markt, also ChatGPT, der ja wirklich dieses KI-Thema losgetreten hat, ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. So rein vom Gefühl her. So richtig, die sind an keinem Spezialthema sind die irgendwie vorne.
Ja, aber trotzdem sind sie halt immer noch der Marktführer, kannst du sagen. Ja? Also jetzt haben sie natürlich viele Kunden verloren durch diese politischen Aktivitäten, die sie da treiben. Ja. Was natürlich für Anthropic jetzt mega ist. Die kommen gar nicht hinterher mit Bestellungen. Ja, ist tatsächlich so. Also wenn du da anfragst, da musst du erstmal warten.
Ja.
Bis was passiert.
Die limitieren auch die Zeit, wo du rechnen darfst oder das Tool nutzen darfst. Ja.
Genau, du hast ja so ein gewisses Fenster, so eine Session-Limit. Wenn das erreicht ist, dann musst du immer ein paar Stunden warten. Ich glaube 4 Stunden oder sowas, bis sich das wieder resettet oder je nachdem. Und haben jetzt gesagt, während den normalen Geschäftszeiten wirst dieses Limit schneller erreicht werden. Also wirst du mehr oder musst du mehr Token einschmeißen. Auf jeden Fall, wenn du nachts, also wenn du deine KI nachts betreibst, im Prinzip günstiger.
Ganz aber witzig. Jetzt habe ich mich auch gefragt, welche Zeit nehmen die denn? Also reden wir von USA-Tagszeit oder ist es da, wo ich bin? Weil ich gehe davon aus, dass einfach tagsüber in den USA die an ihr Limit stoßen. Das heißt, wenn wir zu unserer Tageszeit arbeiten, ist es quasi dort nachts in vielen Fällen und dann sollte das eigentlich funktionieren. Oder gibt es da pro User Tag und Nacht? Weil das macht ja dann auch keinen Sinn.
Ich glaube nicht, dass die wirklich an ein Limit stoßen, sondern dass sie eher mehr berechnen wollen, oder? Also dementsprechend ist das userbasiert.
Glaubst du? Also ich kann mir schon vorstellen, dass die einfach zu schnell wachsen und einfach ihre Ressourcen nicht hinterherkommen. Also da ist vielleicht auch die Cloud an ihre Grenzen gestoßen, weil eine Cloud ist ja, machen wir uns nichts vor, nichts anderes als ein Rechnerpark, wo du einfach noch ein paar neue dazu schaltest. Aber irgendwann sind die halt auch alle schon an und die neuen vielleicht noch nicht da oder haben keinen Platz oder keine Energie, keine Kühlung oder sonst irgendwas.
Was dafür spricht, ist, dass es die letzte Woche relativ langsam war mitunter. Das könnte also damit zusammenhängen, tatsächlich mit Ressourcenproblemen.
Denkbar, ja.
Aber wo du gerade sagst, die Cloud ist am Limit, das merkt man jetzt auf verschiedenen anderen Bereichen. Ich habe die Tage ein Foto machen müssen und habe mal meine Spiegelreflexkamera wieder ausgepackt. Mhm. Nach langer Zeit, die ist mittlerweile nicht mehr so viel in Benutzung. Und die frisst natürlich noch SD-Karten. Also ich nutze eigentlich fast für nichts mehr SD-Karten, außer hier unser Podcast-Aufnahmegerät hat eine SD-Karte und die Kamera. Sonst brauche ich es eigentlich gar nicht mehr. Also meine SD-Karten rausgesucht und zum Glück ging die auch noch, aber sehr langsam. Da dachte ich, da kann man auch mal irgendwann mal investieren in eine größere als 16 GB und mal eine schnellere. Pustekuchen. Jetzt hat Sony gesagt, sie stellt die Produktion von SD-Karten ein. Weil diese ganzen Chips für SD-Karten jetzt für die SSD-Platten gebraucht werden, für die KIs. Also gibt es bald nicht mehr. Also SD-Karten werden im Preis massiv steigen demnächst.
Bist du sicher, dass die das komplett eingestellt haben oder jetzt nur temporär gesagt haben, während...
Naja, sie haben es jetzt erstmal eingestellt. Shortages. Ob das wiederkommt, muss man dann sehen. Krass. Aber wie lange das dauert,
also
find ich schon also spannend.
Spielte Sony überhaupt eine Rolle auf dem SD-Kartenmarkt?
Ich würde schon sagen, ja. Also es gibt natürlich noch andere Anbieter, ja, aber Sony ist bei solchen Dingen eigentlich schon immer einer der größeren Player, ja.
Ja, das klingt auch irgendwie nach qualitativ hochwertigen und eben nicht billigen China-SD-Karten, ohne da jetzt irgendjemand vor den Kopf stoßen zu wollen. Aber das ist ja spannend. Aber das ist als direkte Folge auf den Chipmangel hinzuweisen. Ja, verstehe ich auch. Ja. Aber die werden einfach viel mehr Geld verdienen mit den SSDs. Klar. Und wie du richtig sagst, SD-Karten, ich habe noch eine im Auto, da ist Musik noch drauf. Also das liegt halt, weil das Auto von 2019 ist. Da kannst du, und meine Navi-Karte ist auch auf einer SD-Karte, da sind sogar 2 Slots drin, richtig?
Okay.
Krass. Ja.
Also du wirst die noch kriegen, aber halt viel, viel teurer als vorher.
Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Pass auf, ich habe mir doch, letztens, ich habe es ja erzählt, es gibt CarPlay zum Freischalten für billig. Also ein Automobilhändler verlangt 200 Euro.
Hast du das im Podcast erzählt oder hast du das privat erzählt?
Ich habe es dir im Podcast erzählt, ich habe es natürlich nicht durchgeführt.
Dass du diese illegalen Dinger da freigeschaltet, dass du das Auto gehackt hast.
Ob es geht und was die kosten. Aber pass auf, das Ding hat 12,99 Euro auf Alibaba gekostet. Aber da kam eine SD-Karte mit. Also die Software kam auf einer SD-Karte. Wenn du also billig SD-Karten brauchst, dann kauf dir lieber ein CarPlay-Crack für, keine Ahnung, Porsche, VW, Seat oder was auch immer du haben möchtest.
Das bin ich gespannt, ob das so funktioniert, weil ich habe ja auch mir so ein extra Festplattengehäuse, eine Austauschfestplatte für meinen Mac Mini M4 gekauft. Und die SSD-Platte, die war relativ günstig, sage ich mal, im Vergleich zu den Preisen jetzt. Und Der Händler hat ja versucht, das zu stornieren dann. Hat man ja nee, hier gesagt, Lieferschwierigkeiten ja. Und willst du wirklich 4 Monate warten auf deine Festplatte jetzt? Ja, warte auch 4 Monate. Und dann haben sie mir es aber geschickt nach 2 Wochen. Also sie wollten einfach aus dem Vertrag raus, weil sie gemerkt haben, ja. Der Preis ist zu niedrig.
Ja.
Ah, ja. Also es wird alles teurer. Alles wird teurer, alles wird teurer.
Ja, das sehen wir ja auch nicht nur bei den Technik-Sachen. Auch im Supermarkt ist es so.
Ja, naja. Aber es gibt auch Sachen, die werden vielleicht nicht teurer, sondern einfach nur verboten, wie zum Beispiel Router in den USA. Ja, das war jetzt auch letzte Woche. Hey, was ist da los?
Okay, gehen wir mal einen Schritt zurück für alle, die jetzt erstmal noch nicht wissen, wovon wir reden. Toll, dass du das Thema aufbringst. In den USA ist Folgendes passiert. Es gab eine Congressional Bill oder sowas, glaube ich, heißt es, keine Ahnung, wie irgendwie so eine Anordnung, die politisch schon abgesegnet ist oder sonst irgendwas. Und da heißt es, dass die USA alle neuen Router für Verbraucher verbieten, die nicht, und jetzt kommt's, komplett in den USA gefertigt wurden.
Also es heißt, es reicht nicht, wenn du deine Chips aus China in die USA schickst und sagst, du schraubst es da zusammen, so dieser alte Trick, das reicht nicht aus, ne?
Genau. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, es war die Regulierungsbehörde FCC, genau. Also gemeint ist nicht nur der Zusammenbau, das steht so auf Heise, ich lese mal kurz einen Satz vor, wenn ich darf. Vielmehr muss die gesamte Herstellungskette vom Design über Chips bis zur Software ausschließlich in den USA liegen und von Firmen mit US-Eigentümern und Management gestellt werden. Unter uns gesagt, damit gibt es keine WLAN-Router mehr in den USA, also keine neuen mehr. Jeder, der noch einen hat, der wird teuer. Das ist immer wieder bei dem Punkt, wird teuer. Dann kannst du jetzt nämlich nochmal, ich habe noch, glaube ich, 4 alte Fritzboxen im Schrank.
Schmuckste Fritzboxen in den USA. So. Ja.
Dann wird die auf Craigslist verkauft oder so. Dann werde ich reich und fliege Business Class wieder heim oder First Class sogar. So macht man das. Das ist doch, du machst, das ist doch phänomenal. Pass auf, hier so kleiner Tipp für die Hörerinnen und Hörer, wer an Ostern noch nichts vorhat, holt euren alten Router aus dem Schrank, fliegt für Billiggeld in die USA, verkauft den dort auf dem Schwarzmarkt und fliegt Business Class wieder heim und geht vorher noch shoppen auf der Fifth Avenue. Ist doch grandiose Geschäftsidee.
Also das Problem ist ja, es gibt einfach keinen Hersteller, der komplett in den USA das Ding herstellt. Das gibt es einfach de facto heute noch nicht.
Ja.
Also ja. Vielleicht macht er die Fritzbox, also Fritz, vielleicht machen die ja ein Pendant in den USA auf und bauen dann die, was wäre es dann, die Johnbox oder die, wie könnte sie heißen?
Ponderosa-Box.
Donald Box.
Donald Box, na, um Gottes Willen.
So Gold, mit so Gold, ein goldener Hut.
Mit goldene Antenne. Genau. Dieser dünne kleine Stab, der da rausguckt, den in Gold, dann weiß jeder Bescheid. Ich habe auch gelesen, dass Updates dürfen noch gemacht werden, aber nicht, wenn sie neue Funktionen mitbringen. Also bestehende Router dürfen betrieben werden, aber ohne Updates, wenn sie nicht reine Sicherheitsupdates sind. Auch das schränkt das Ganze noch ein bisschen ein, finde ich.
Aber lass mal vielleicht ein bisschen zurückspulen, warum könnten die das machen? Also ist natürlich einmal so dieses ganze America First, Patriots, whatever, ja?
Ja.
Aber offensichtlich haben die ja auch Sicherheitsbedenken, was Hardware aus dem Ausland betrifft. Und im Speziellen der Router, der ja durchaus relevant ist in jeder Art von Verbindung. Also im Router kannst du sehr viel sehen. Wenn du Zugriff auf den Router von der Person hast, kannst du Verbindungen unterbrechen, kannst Verbindungen gegebenenfalls auch einsehen. Du siehst definitiv, wohin wird gesurft über DNS-Anfragen. Also es ist kritisch. Kritisches Device.
Absolut. Gar keine Frage. Und ich gehe davon aus, dass es primär von der Idee her darum ging, solche Geräte in Netzwerken rauszulassen, insbesondere in Backbones, also von den Kabelanbietern, von den Internetanbietern, von den Telekomanbietern, dass die da nicht sind. Aber es
dann
heißt ja
aber
jetzt
explizit
ganz klar, für Verbraucher heißt es.
Genau. Also da geht es nicht um den Cisco Backbone-Router. Ja, darum geht es nicht.
Vielleicht hat einer halt mal wieder nicht überlegt und gemacht.
Ja, okay, aber bevor man sowas raushaut, lass mir da nochmal vielleicht 2, 3 Leute drauf schauen. Ja,
aber schau dich doch um, was da jetzt gerade noch passiert. Da merkst du doch auch, der hat auch keinen gefragt und vor allem also ich möchte jetzt mich nicht in die USA einmischen, in die Politik vor allem nicht und darüber reden, weil wir sind immer noch ein Technik-Podcast, aber da sitzen ja auch Leute an Positionen und Stellen, was hier, ich sage jetzt mal, ein Ministerium ist oder sonst irgendwas, wo jeder weiß, dass das Know-how schlicht und ergreifend fehlt. Hm. Und da kommt halt dann wahrscheinlich über kurz oder lang genau sowas raus.
Ja, naja. Übel. Aber gut, vielleicht sind die Amerikaner dann demnächst offline. Wäre es ein Problem?
Ganz ehrlich, ich glaube, das wird ganz schnell zurückgedreht.
Ja, klar.
Also das geht gar nicht anders. Aber erstens mal, also es geht ja auch nicht andersrum. Wenn die jetzt sagen, pass auf, wir erhöhen einfach den Druck, bis das dann funktioniert und in Amerika gebaute Router dann auch verfügbar sind, das passiert ja nicht innerhalb von 2 Wochen. Also das wird ja gefühlt wahrscheinlich mindestens ein Jahr dauern, bis überhaupt so eine Fabrik steht, die komplett made und designed in USA Router auf den Markt bringen könnte. Deswegen, also da bleibt nur übrig, dass wir, ohne dass das groß in der Presse steht, wird das zurückgezogen. Bin ich felsenfest überzeugt.
Ja, glaube ich auch. Mal davon abgesehen, dass es die Preise natürlich nach oben schrauben würde, ohne Ende, wenn es in den USA gefertigt wird. Also das war ja damals, ich glaube, als Donald Trump Anfang zweiter Amtszeit, als sie mit Apple diskutiert haben, Fertigung in den USA. Stimmt. Und damals nicht der CEO, sondern der Tech-Chef von Apple, ich habe den Namen jetzt nicht mehr parat, hat gemeint, das Problem ist, wenn ich hier einen Spezialisten für ein bestimmtes Nischenthema brauche, dann finde ich in den USA 2, 3 dafür. In China habe ich ein ganzes Fußballstadion voller Experten. Mhm. Mit dem Thema. Also es ist nicht, nicht nur so, dass sie das nicht wollen, sondern es fehlt einfach auch ein Know-how.
Ja. Eine Sache noch dazu, der Trump hat doch angekündigt, das Trump-Phone, ich glaube im September letzten Jahres schon, ja, das auch komplett in den USA gefertigt werden sollte. Das ist bis heute noch nicht erschienen, obwohl es so Leute gibt, die da, ich glaube, $100 anzahlen durften, mussten, konnten. Die warten heute noch auf ihr Gerät. Das wird früher oder später auch nicht kommen. Wobei es gab wohl Gerüchte, dass das jetzt kommt, weil der Trump hat wohl vorgestern, glaube ich, heute ist Samstag, der 28. März, an dem wir aufnehmen, hat der so ein gepixeltes Foto von sich und vom J.D. Vance gepostet, wo man nur erkennen kann, so gerade noch, wer ist es, also Vance und er, und man sieht, die halten ein Handy in der Hand. Und da keiner den Sinn verstanden hat, gab es Gerüchte, dass das möglicherweise die Ankündigung ist, dass das Trump-Phone jetzt endlich kommt, würde aber bedeuten, dass der den offiziellen Kanal der amerikanischen Regierung mal wieder, möchte ich sagen, ja, für Werbung eigener Produkte für die eigene Tasche nutzt. Wenn es stimmt, warten wir ab. Also ich möchte jetzt da nichts Justiziables sagen. Das könnte eine Vermutung sein und wurde von einem oder anderen so geäußert.
Man stellt sich vor, über den offiziellen Bundesregierungsaccount twittert oder schreibt Friedrich Merz, sagt hier, meine neue, keine Ahnung, Krawattenserie, kannst du hier kaufen.
Oder das Telefon dass der Merz so eine Telefonserie rausbringt. Aber das geht eben nicht, weil das Fritz-Phone gibt es ja schon.
Das Fritze, der Punkt Fritze, ja, okay.
Was hast du noch dabei?
Was habe ich noch dabei? Jetzt muss ich schauen. Ich habe ganz viele Themen, aber muss ein bisschen rund scrollen hier. Apple sperrt KI-Apps aus, war die Headline letzte Woche. Und
erklär mir, was das heißt. Apple sperrt KI, also die Perplexity-App, die Claude-App, die ChatGPT-App.
Eben nicht. Das war bei manchen Seiten die Headline, weil natürlich das klickt sich gut und klingt schön reißerig. Was damit gemeint ist aber, es gibt Anbieter, die solche Vibe-Coding-Apps beinhalten. Also eine heißt Replit und das andere Vibe-Code. Und da kannst du im Prinzip in dieser App, kannst du Apps erstellen. Also du kannst so Apps im Browser erstellen innerhalb dieser App. Ja, also du kannst eine App in einer anderen App erstellen.
Okay. Also wenn ich jetzt ein kleines Betriebssystem quasi. Oder ein kleiner Emulator.
Ja. Oder was ist? Genau. Ja, so ein Wrapper oder so eine Sandbox vielleicht. You name it. Weil wenn du mit deiner ChatGPT-App auf deinem Telefon einen Quellcode erstellst für eine App oder eine Webseite, dann kannst du ja nicht auf dem Phone auch direkt installieren und laufen lassen. Geht ja nicht.
Ja.
Ja. Das kann aber diese App.
So eine
schon.
App.
Genau, also Replit oder Vibecode kann das eben. Und die haben sie gesperrt, die haben sie rausgeschmissen aus dem App Store, weil sie sagen, die Gefahr, dass User dort Apps erstellen, die Code nachladen oder In-App-Kaufalternativen erstellen, ist sehr hoch. Und das ist verboten. Das darfst du im App Store nicht machen.
Geht ja nur, wenn diese gewipe-codeten Apps in der App auch Zugriff auf Betriebssystemfunktionen haben. Das, oder?
Ja, das haben sie halt über diesen Wrapper letzten Endes, ja.
Interessant.
Ja, also ich kannte die Apps auch nicht, klingt aber auf jeden Fall spannend, dass du das machen konntest, ja. Aber dass Apple da jetzt reagiert, ist nachvollziehbar und auch gut, weil du kannst natürlich mit so einer App auch sehr, sehr böse Sachen machen, letzten Endes, die am App Store vorbeigehen.
Da frage ich mich gerade, welche das sein sollten, weil die Wrapper-App, also die Sandbox, in der das läuft, die ist ja oder muss ja auch schon irgendwo zertifiziert sein und ist ja auch limitiert, welche Zugriffe sie macht oder sonstiges.
Naja, aber du könntest ja zum Beispiel in dieser App, keine Ahnung, irgendeine Phishing-Seite bauen oder du könntest auch Code nachladen. Also Beispiel bei Apple, was sie immer sagen, ist, sie wollen verhindern, dass Pornografie nachgeladen wird. Also kannst du letztendlich nicht mehr prüfen, weil die App lädt nach, was immer sie will, letzten Endes, in dieser Sandbox. Also
aber das kann ich das schon nachvollziehen. Auch. Also der Rapper kann ja auch, wenn der ein Socket aufmachen kann, dann kann der auch nachladen, was er will, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also wenn du bei Apple eine App einreichst und dort sind Funktionalitäten drin, um keine Ahnung, Dinge nachzuladen, dann wird die gegebenenfalls abgelehnt, ja.
Ja. Aber dann ist die Frage, wie kann der Rapper das dem Programm anbieten, wenn er es selber nicht darf? Weißt du, wie ich meine?
Ach so, du meinst, dass die App in der App diese Zugriffe nicht hat letzten Endes.
Eben, genau. Also wenn es der Rapper schon nicht hat, dann kann doch die App im Rapper das auch nicht haben.
Den Zugriff hat sie natürlich. Also natürlich kann eine App eine HTTP-Verbindung aufmachen. Nur wie du die Sachen nachlädst, sind sozusagen geprüft. Also wenn du die App da einreichst, dann sagen die, okay, sie gehen das durch, da wird nichts nachgeladen, passt. Wenn du aber dann in dieser App eine andere Funktionalität hast, die dann sehr wohl Sachen nachlädt, die du aber vorher nie gesehen hast, App in der App wurde ja nie abgenommen, die wurde nie geprüft auf irgendwas. Das ist
klar. Okay.
Dementsprechend finde ich das eigentlich eine ganz gute Geschichte, dass das nicht geht.
Ja, Apple versucht ja auch weiterhin, obwohl jetzt auch Urteile gefällt wurden, dass Apple seinen Store öffnen muss, beziehungsweise Drittanbieter-Marktplätze zulassen muss. Das haben sie ja mit Zähneknirschen gemacht. Ich bin jetzt nicht so ganz glücklich darüber, weil das Apple-System ja doch schon einfach einen guten Schutz geboten hat und das über diese Drittanbieter-Stores möglicherweise eben nicht der Fall ist. Aber die versuchen da trotzdem relativ rigoros vorzugehen, welche Apps da reinkommen. Ne? Also das ist ja richtig. Und deswegen die Aussage, wenn einer mich fragt, ist ein Android sicherer als ein iPhone oder umgekehrt? Also einer der App Store von Apple war immer ein Grund dafür, warum das iPhone gefühlt sicherer ist als ein Android-Gerät.
Ja.
Und da muss man sagen, das ist jetzt durch ein Gerichtsurteil aufgehoben worden in Teilen. Aber Apple macht es halt verdammt schwer, beliebiges Zeugs zu laden und nicht signierten Code auszuführen und sonstige Sachen. Zu Recht auch, ehrlich gesagt.
Ja, aber manche Sachen sind einfach unnötig schwer. Also ich habe zum Beispiel noch ein paar MP3s, die ich irgendwann mal von alten CDs gerippt habe. Ja. Krieg die mal auf dein iPhone, krieg die mal in deine Apple Music Playlist. Das ist die Pest.
Oder mach mal ein MP3 als Klingelton, immer noch bei Apple. Da haben wir, glaube ich, vor 4 Jahren schon mal drüber gelacht.
Das ist eine Katastrophe, ja. Und da lachen die Android-User, weil die können das seit 15 Jahren. Naja.
Ach, ey. Ja. Du, weil wir gerade bei Apple, da darf ich eins noch dazu sagen, weil wir bei Sicherheit von iPhones sind. Es gab ja in diesen Tagen eine Meldung, dass es auf GitHub ich nenne es jetzt mal ein iPhone-Virus gibt, den jeder laden kann, im Quellcode quasi fix und fertig zum Nutzen. Und jetzt kommt der Hammer an der Sache. Das ist eine Zero-Click-Attacke. Also du kannst iPhones, die irgendeine Webseite ansurfen oder denen du ein Bild schickst, auch das reicht, komplett übernehmen, ohne dass der User was macht. Also der merkt es gar nicht. Also der muss nicht irgendwo hinklicken, der muss nichts ausführen, der muss nichts bestätigen. Der kriegt einfach ein Bild und die Bildprozessoren, sag ich mal, oder die Software, die dieses Bild verarbeitet hat, einen Bug und da wird ausgeführt und zack, plötzlich hat jemand kompletten Zugriff auf dein iPhone. Das ist eigentlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Ja. Dark Sword heißt das, also dunkles Schwert quasi.
Ein sehr cooler Name, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Absolut. Und das gibt es jetzt im Quellcode auf GitHub. Eigentlich eine Katastrophe. Aber es funktioniert nicht mit aktuell gepatchten iPhones. Also wenn du ein aktuelles Update drauf hast und die aktuelle Version, dann kann dir das nicht passieren. Aber es funktioniert, ich glaube, rückwirkend bis iOS 18.4, glaube ich, oder sowas. Das heißt, hast du ein älteres iPhone, das gar keine neue Software mehr kriegt, also weil es schon 7 Jahre alt ist oder sonst irgendwas, wärst du verwundbar. Und deswegen vermute ich sage deswegen, weil ich glaube, dass es deswegen war, Apple kannte Dark Swords schon seit ein bisschen, haben die für diese uralt Handys Patches rausgebracht. Wir haben ja drüber kurz geredet, dass es fantastisch ist, dass die für 7 Jahre alte Geräte ein Patch rausgebracht haben, ein Software-Update. 100 Pro, das ist nur wegen Dark Sword, damit diese Geräte einfach nicht mit diesem Zero-Click angegriffen und übernommen werden können.
Ja, das glaube ich auch, Und diese Zero-Click ist natürlich der Wahnsinn. Du schickst ein Bild, wo ein Chartcode drin ist und du hast Zugriff auf die Nachrichten, auf die E-Mails, auf Passwörter, auf die Kontakte, auf den Standort. Das kannst du alles ablesen, alles mitlesen. Es ist brutal. Und diese Schwachstellen, die kennt man normalerweise von Geheimdiensten. Also Geheimdienste haben natürlich öfter mal den Zugriff oder das Wissen über solche, ja, ungepatchten Lücken. Aber dass es jetzt auf GitHub kam, war natürlich eine Überraschung, weil diese Schwachstelle an sich, wenn die einer erkennt, ist natürlich viel Geld wert. Ne? Also die hätte auch zu Geld machen können, indem er sie verkauft an Cyberkriminelle im Darknet.
Ja, die Frage ist, ob einige Geheimdienste und die führenden, die man da so nennt, ist sicherlich Israel, USA und naja, vielleicht noch ein paar andere, ob die nicht wirklich schon kannten.
Ja, die also, kannten die schon, aber die Cyberkriminellen, die dich erpressen mit den SMS, die sie abgefischt haben, die kannten die bestimmt noch nicht, sag ich mal.
Ja, das ist richtig.
Also die Schwachstelle ist bestimmt viel Geld wert gewesen, deswegen können wir eigentlich froh sein, dass die auf GitHub gelandet ist, um es mal so zu sagen.
Ja, weiß ich gar nicht. Es ist vielleicht jetzt ganz nett, das mal nachzustellen und wenn man noch ein altes Gerät hat, dass man es mal ausprobieren kann und wenn man da die Arbeit reinstecken will. Die Patches sind ja schon seit Wochen raus. Also machen wir uns nichts vor. Wenn du dein Gerät nicht abgedatet hast, dann bist du selber schuld.
Bei iOS ist ja, wissen wir ja, sind die Leute relativ gut mit dem Updaten. Also Apple hat das ganz gut im Griff, die Geräte auch in schneller Zeit auf den aktuellen Stand zu kriegen. Das finde ich auch ganz gut. Auch das ist bei Android oft nicht so, weil du teilweise auch Geräte hast, die dann bestimmte Versionen nicht mehr einsetzen können oder gebrandet sind vom Anbieter, von deinem ISP und so weiter. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Ja. Also da ist Apple schon vorne dabei.
Aber auch das wieder ein Grund, halte dein Smartphone, egal von welchem Hersteller es ist, up to date. Wenn es ein Update gibt, ein Patch gibt, spiel den ein. Ich sag's nochmal, in den meisten Fällen ist keine neue Funktionalität dabei. In den meisten Fällen schließen die einfach irgendwelche Sicherheitslücken.
Ich würde noch ein bisschen weitergehen und sagen, aktualisiere alles, was du nutzt. Dein Browser, dein Betriebssystem, deine WhatsApp-App, alles, wenn ein Update da ist. Installier das. Die Sicherheitspatches, die drin sind, sind immer wichtig. Und dass ein Update deinen Computer komplett zerstört, das kann passieren, aber das ist absolut unwahrscheinlich in den meisten Fällen.
Ja, wollte gerade sagen, das war so ein bisschen 2000er Windows-Update, wo dann plötzlich dann der Bootvorgang fehlgeschlagen ist. Aber das ganz ehrlich.
Aber ich rede immer wieder mit Administratoren, die genau das, diese Beispiele ranführen und sagen, ja, ich muss mal das ganze Wochenende durcharbeiten, weil das Windows-Patch hat mir alles zerstört. Ja, okay, die Fälle gab's, aber das ist längst vorbei. Und die Gefahr, die du hast, wenn du es nicht machst, ist viel, viel, viel höher. Und kannst du wahrscheinlich auch nicht erklären, wenn du sagst, ich habe das Patch jetzt 2 Wochen nicht eingespielt, weil ich Angst hatte davor, dass mir was kaputt macht. Ja. Das ist im Zweifelsfall keine gute Erklärung.
Ja. Dass du in einer großen Firma so ein Patch erstmal an 2, 3 Maschinen testest, ist ja richtig, klar. Bevor du es auf alle ausrollst, klar.
Na klar, aber da wartest du trotzdem jetzt nicht Wochen, bis du so ein kritisches Patch ausrollst.
Ja.
Ich bin ja Gamer und ich betone das ja immer wieder. Ich spiele zwar nur 2 Spiele, aber ist egal. Und ich habe aber was Cooles gefunden, was jetzt vielleicht nicht 100% in unseren Podcast passt, aber ich fand es trotzdem geil spannend, weil wenn du eine Xbox hast oder eine Playstation, dann bekommst du sogenannte Achievements. Also wenn du ein Spiel bis zu einer bestimmten Stelle spielst, dann kommt oben so ein kleines Pop-up, dann kriegst du hier eine Bronze-Medaille, Silbermedaille, Goldmedaille, was auch immer. Und wenn du ein Spiel abschließt, dann hast du es 100%. Bei Xbox kriegst du ein Gamerscore und halt so eine Belohnung, so eine digitale Belohnung.
Damit du länger dranbleibst und immer weiterspielen möchtest, klar.
Genau, und da können auch andere, die mit dir befreundet sind über diese Plattform, können auch deine Scoring sehen und sehen, hey, in dem Spiel bist du ja Gold und whatever.
Ja. Ja.
Weißt du, wo das herkommt?
Was herkommt? Diese Achievements?
Ja.
Also die Idee, die dahinter steckt?
Ja.
Aus der Biologie.
Aus der Biologie? Okay,
ja,
das musst du erklären.
Naja, also Glückshormone, wenn dir irgendwas Tolles passiert.
Ist, ja, okay. Ja, ja. Das, auch das, ich meine, ich will da was anderes hinaus. Das kommt von den ersten Computerspielen. Weil früher war es so, dass du bei bestimmten Spielen auch Achievements bekommen hast, aber per Post. Du hast den Bildschirm fotografiert mit deiner Polaroid-Kamera, hast deinen Highscore an den Hersteller geschickt und pass auf, und die haben dir dann solche Patches geschickt, die du dir auf die Jacke nähen konntest, zum Beispiel, oder auch Spielzeug, wenn du was geschafft hast. Und wie geil ist das? Warum gibt's das nicht mehr? Das ist ja so cool. Stell dir vor, du bist im Spiel, du hast 100 Stunden dieses Spiel gespielt, was jetzt viel klingt, aber bei bestimmten Spielen gar nicht viel ist, ja. Aber dann kriegst du, dann sagst du, hey, 100 Stunden gespielt, dann kriegst du halt, keine Ahnung, einen Aufnäher von deinem Zelda.
Für deine Bomberjacke.
Wie geil. Also ich.
Ja. Also ich, ja, ich super Idee. Gibt, dass das nicht mehr gibt. Ich meine, das ist doch tatsächlich ein richtig schöner Marketing-Gag.
Ja.
Schlag das doch mal bei EA Sports vor oder wem auch immer.
Ich reg mich schon auf, wenn du ein Switch-Spiel kaufst, dann machst du diese Box auf. Ein Switch-Spiel kostet 70 Euro, ja. Also ist schon echt Geld. Du machst die Box auf und da ist nichts drin, außer dieser Plastikkarte. Da ist kein Handbuch drin, da ist nichts drin. Und es regt mich auf. Und mittlerweile ist sogar so, dass auf dieser scheiß SD-like-Karte auch nichts mehr drauf ist, sondern das Spiel trotzdem runtergeladen wird. Also,
ja.
Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ich wollte es nur erwähnen, weil ich es cool fand.
Ja.
Wollte.
So, jetzt schaue ich mal. Ich habe noch ein KI-Thema.
Oh, wenn du willst. Endlich mal ein KI-Thema, Tobi. Aber hau rein.
Ja. Angela Lips aus Tennessee.
Wer kennt
hat
sie nicht?
6 Monate im Knast verbracht, weil sie eine Bank betrogen hat in North Dakota. Wie gesagt, die kommt aus Tennessee und hat in North Dakota eine Bank betrogen und saß dafür 6 Monate im Knast. Ich wiederhole es gerne noch ein drittes Mal. Nein, tue ich nicht. Der Punkt an der Sache ist, dass die nie in North Dakota war und auch nie eine Bank betrogen hat. Sondern die Polizei in North Dakota hat irgend so ein Gesichtserkennungstool mit KI bemüht und dann kam raus, ach guck mal, unsere Täterin schaut aus wie Angela Lips. Dann haben die Kollegen der Polizei in Tennessee informiert und haben also nicht dazu gesagt, die schaut so aus wie, könnt ihr die mal überprüfen? Sondern die Polizei in Tennessee hat das so interpretiert, als wäre das klar, dass sie das war, haben das gar nicht hinterfragt und haben die einfach festgenommen. Und jetzt, also, das ist dieser typische Fehler, über den wir schon so oft geredet haben, wo man sagt, dann hast du ein bisschen Ärger an der Backe und musst da wieder raus oder sonst irgendwas. Die saß 6 Monate, ein halbes Jahr im Knast. Die hat ihre Wohnung verloren, die hat ihren Arbeitsplatz verloren, die hat, glaube ich, habe ich gelesen, auch ihr Haustier verloren, weil sie das halt irgendwo in so ein Heim gebracht haben und das jetzt nicht mehr da ist oder was auch immer. Nicht, dass ich das falsch sage, irgendwie sowas in der Art. Weil irgendjemand gesagt hat, die KI hat das gesagt. Alter, ich finde das ganz schlimm.
Also, Tobi, ich würde das Thema gerne als Cliffhanger nutzen, weil wir werden in ein paar Wochen mal eine Sonderfolge zum Thema Palantir machen und da spielt das natürlich mit rein. Ne? Also, dass du quasi Daten sammelst über alle Menschen, alle möglichen Daten, die dann KI-mäßig auswertest und dann auch False Positives existieren.
Ja.
Lass uns da mal eine Folge zu widmen und nicht das jetzt nicht hier kurz nur anreißen, weil das ist ein Thema, über das man sich länger aufregen darf.
Okay, dann klicke ich jetzt hier auf besprochen und weg.
Wo wir bei USA und Gerichte und Knast sind, ganz interessant, weil ein New Yorker Gericht hat jetzt entschieden, dass die Chatverläufe, die du mit Claude machst, also mit einer öffentlichen KI, die unterliegen nicht der Verschwiegenheitsklausel. Also wenn du mit deinem Anwalt sprichst beispielsweise, dann ist er, darf der Anwalt ja bestimmte Dinge nicht weitertragen. Ja. Also ist ja klar. Das gilt aber nicht dafür, wenn du dir Rechtsbeistand bei einer KI holst.
Ja, ehrlich gesagt, selbst nach 2 Sekunden drüber nachdenken, halte ich das für richtig, weil die KI kein Rechtsbeistand ist. Die ist weder irgendwie lizenziert als Anwalt, noch hat sie es studiert, sage ich jetzt mal, oder ein Diplom erhalten oder sonst irgendwas. Die basiert ja nur auf Wahrscheinlichkeiten, auch wenn sie oftmals eine richtige Antwort gibt. Ja, also das ist ja wie Google, sage ich jetzt, wie ein klügeres Google. Also wundert mich nicht.
Ja, aber leider gilt das auch dafür, wenn der Anwalt die KI nutzt. Weil wenn der Anwalt was in die KI reinhaut, dann gilt das natürlich auch. Ja, also da wird es natürlich dann spannend, weil bestimmt auch in Anwaltskanzleien das ein oder andere Mal gecheckt wird. Wir hatten ja den Fall, dass eine KI bestimmte Urteile erfunden hat, Präzedenzfälle erfunden hat, halluziniert hat.
Ganz am Anfang.
Also also wäre ich Anwalt, würde ich mir jetzt Sorgen machen.
Wenn der Anwalt reinschreibt, ich habe hier den Herrn Schrödel, der ist mit dem und dem Problem zu mir gekommen, worauf muss ich achten? Dann könnte es sein, dass das nicht der anwaltlichen Schweigepflicht unterliegt und die Polizei sieht, guck mal, der Schrödel ist beim Anwalt, weil er wissen will, ob der Mord an seiner, keine Ahnung, ich wollte jetzt einen dummen Witz machen, ich lasse es nicht. Ob der Mord an der Nachbarin irgendwie problematisch ist oder ob er da rauskommt. Wow, okay. Mhm.
Ja, also ist jetzt ein Gericht in den USA, aber prinzipiell könnte das natürlich auch in anderen Ländern so umgesetzt werden.
Aber es ist noch nicht in Deutschland, oder? Also schnell sein, dann.
Also alles, was du, alles Illegale, was du jetzt noch schnell abchecken willst, jetzt machen. Aber nachts sei es günstiger, haben wir ja geklärt. Ne?
Ja, genau, richtig, stimmt.
Also wollen wir darüber reden? Ich habe, oder haben wir Angst vor, dass wir in den Knast kommen, wenn wir über das Doxing vom FBI-Direktor reden?
Nein, da können wir drüber reden. Das ist das ist ja in der Presse. Cash Patel, das ist der immer in die Kamera grinst, und man glaubt, er reißt die Augen sehr weit auf. Ich meine das jetzt gar nicht böse, aber das ist für diejenigen, die jetzt nicht bei dem Namen Cash Patel wissen, wer gemeint ist, der FBI-Chef. FBI Director, glaube ich, heißt es, richtig?
Irgendwie ja, sowas. FBI Director, aber ist der Chef, ja. Auch wenn man es nicht glauben mag, das ist wirklich der FBI-Chef. Und eine iranische Hackergruppe hat seinen persönlichen E-Mail-Account gehackt.
Seinen privaten.
Nicht,
also, ja, genau, nicht den geschäftlichen, nicht den FBI-Account, sondern seine eine, hat der mehrere wahrscheinlich auch, oder? Also wir wissen nicht, ob es nur einen gibt.
Oder? Aber also es ist natürlich zu verurteilen, dass man private Postfächer hackt.
Nein, natürlich.
Und dann Daten veröffentlicht, egal wer es ist, ja.
Ja.
Aber dass der FBI-Director da auch Opfer werden kann bei solchen Sachen, ist ja schon auch interessant, sage ich mal.
Ja, ich meine, ich erinnere nur an Lockbit, die Ransomware-Bande, die ja auch das FBI geransomwert hat, in Anführungsstrichen, zumindest einen kleinen Teil. Die Webseite haben sie übernommen, beziehungsweise den Webserver, und haben den, das natürlich war denen wurscht, die haben den neu aufgesetzt und haben natürlich kein Lösegeld bezahlt seitens des FBI. Aber Lockbit gibt halt, das war 2025, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis heute mega fett auf ihrer Name-and-Shame-Seite im Darknet damit an, hey, wir haben FBI.gov geransomwert, ne? Aber war halt nur klein.
Aber ja, und dieses Handala-Hack-Team, die sind jetzt auch schon öfter aufgetreten, also das ist so eine iranische oder zumindest mit den Iranern sympathisierende Hackergruppe ist da sehr aktiv gerade an der Stelle. Und die Sachen, die geleakt wurden, die sind natürlich, also bisher war jetzt noch nichts Kritisches dabei, also aber schon so ein paar peinliche Fotos, wo er an Zigarren schnuppert und
wo er auch offensichtlich in Kuba war, zu Zeiten, wo man ihn eigentlich als Chef des FBI eher in den USA erwartet hatte, habe ich gelesen auch. Und es gibt einen Lebenslauf, offensichtlich für eine Bewerbung oder sonst irgendwas, wo sehr viele Daten über ihn drinstehen, die durchaus interessant sind. Also wenn man wieder
und Rechtschreibfehler enthalten. Bitte? Und Rechtschreibfehler enthalten. Auch das. Aber
Ja, vielleicht hat er es ja verschickt und gesagt, lese nochmal drüber oder korrigier mal hier. Also deswegen, da würde ich jetzt ihm keinen Strick draus drehen.
Aber ist natürlich, also das Doxing ist natürlich eine fiese Geschichte, dass man diese Daten veröffentlicht. Klar, das ist unschön, also, aber ja, wir mussten es trotzdem behandeln, weil FBI Director, ich meine, hallo.
Ja, aber auch was Witziges, also diese Gruppe Handala, die haben ja Server im Darknet und die haben auch einen Server im Internet gehabt. Denn zufälligerweise, zwei Tage später, hat das FBI diesen Webserver geseized, sprich übernommen. Also wenn man jetzt irgendwie, wie heißt das, handala-hack.io war es, glaube ich,
oder?
To. Aufruft, ist halt dieses typische Schild, wurde diese Webseite wurde übernommen vom FBI. Gut.
Ich habe es auch nur gemerkt, ich habe für die Präsentation, die ich auf der SecIT gehalten habe, habe ich eben ein paar Screenshots von der Seite gemacht, weil das Thema meiner Präsentation war. Ja. Und dachte, naja, jetzt gehst du mal drauf, vielleicht sind da noch mehr Informationen zu diesem Leak. Und dann kommt fett das FBI-Logo und sagt, im übertragenen Sinn, verpiss dich hier.
Ja, ich glaube, das mussten die jetzt machen, aber das tut Handala überhaupt nicht weh. Also die setzen da einfach irgendwie eine neue URL auf und fertig. Also,
aber ich glaube, da wird nichts draus entstehen. Also dass der jetzt zu einer Zeit in Kuba war, wo er hätte in den USA sein sollen. Ich glaube, über dieses Level sind wir schon längst hinaus. Ich glaube, da passiert gar nichts.
Ja. Das stimmt. Naja.
Hast du eine Wunschliste? Ich weiß ja, du bestellst wieder bei Amazon, aber hast du eine Wunschliste bei Amazon?
Nein, habe ich nicht.
Hast du nicht? Also kann ich dir nichts schenken?
Nee, tut mir leid. Wenn ich was will, dann kaufe ich es mir selber. Das ist auch hier in der Familie wirklich ein Problem, weil die alle sagen, heb dir doch was auf, damit wir dir auch was zum Geburtstag schenken können. Und ich sage, braucht ihr nicht, obwohl ich selber mich immer ärgere, wenn mir keiner sagt, was sie sich wünschen. Das ist bei mir schwierig. Ich kann da nicht warten. Also das ist mein Problem.
Man muss es dann jetzt haben, ne? Also ja, in 3 Monaten,
das bringt
ja nichts mehr.
Ja, dann habe ich auch neue Projekte oder so. Ja, warum, fragst du?
Pass auf, wir sind jetzt, der Podcast kommt ein paar Tage zu spät, aber ab dem 25. März 2026, also letzte Woche, hat Amazon eingeschränkt, dass du sozusagen in dieser Liste einstellen kannst, dass du nur Amazon-Produkte siehst. Also, ich fange vorne an. Bei Amazon kannst du ja Produkte kaufen, die von Amazon geliefert werden oder von einem Drittanbieter. Also von einem Store, Marktplatz, der über Amazon anbietet, über diesen Marktplatz, genau. Bei der Wunschliste konntest du aber sagen, ja, pass auf, ich möchte nicht, dass jeder schwindlige Händler meine Adresse sehen kann. Ich möchte dann nur Produkte drauf haben, die direkt von Amazon kommen, weil die haben meine Adresse. Da habe ich mal was bestellt und in dem Sinne vertraue ich Amazon meine Adresse an, aber dem Drittanbieter nicht.
Okay.
Das konntest du einstellen. Diese Funktion verschwindet jetzt. Das heißt, ab jetzt, wenn du was auf deiner Wunschliste hast und einer kauft das bei einem Drittanbieter, dann kriegt dieser Drittanbieter auch deine Adresse mitgeliefert.
Muss er ja, weil sonst kann er es mir ja nicht schicken.
Genau. Also du kannst nicht mehr einschränken, dass du nur Amazon-Produkte auf deiner Wunschliste hast. Also was ich mir vorstellen kann, ist für viele Leute, die jetzt, sage ich mal, vielleicht ein bisschen prominenter unterwegs sind als wir, auch ein Problem sein könnte. Ja,
Moment. Weil, also dann hat ein Händler meine Adresse, aber das...
Ja, hat ein Händler deine Adresse, aber du kannst dich da auch, also da Händler zu werden, sage ich mal, ist jetzt auch nicht das größte Problem, aber du willst einfach gegebenenfalls nicht, dass deine Adresse jemand anders hat als Amazon, den du das irgendwo anvertraut hast.
Okay, aber es heißt nicht, wenn ich jetzt jemandem was schenke, dass ich dann auch von dem Händler die Bestellbestätigung kriege mit der Lieferadresse, oder doch?
Nein, das nicht. Also der Besteller sieht das nach wie vor nicht, nein. Nein, aber deine Adresse ist eben im Umlauf bei Händlern, denen du es nicht erlaubt hast und du kannst im Prinzip auch wenig Einfluss drauf.
Okay, spinnen wir das mal weiter. Das ist also durchaus interessant jetzt. Pass auf, nehmen wir mal an, es gibt irgendjemand Prominenten. Also, mach mal jetzt mal das Beispiel, Frau Onlyfans und ich bin so ein Stalker. Und diese Frau auf Onlyfans hat eine Wunschliste, weil sie damit auch ihr Geld verdient oder was auch immer. Und ich würde mich als Händler bei Amazon registrieren lassen und würde sagen, ich verkaufe genau diesen Stift, den die sich wünscht.
Genau.
Dann könnte ich selber quasi über mich als Lieferanten ihr dieses Geschenk liefern lassen und würde dann zwangsläufig, weil ich als Händler registriert bin, auch die Adresse von dem, ich sag jetzt schon mal vorweg, Opfer Stalking-Opfer
ja.
bekommen.
Genau.
Okay.
Genau.
Jetzt wird ein Schuh draus.
Die Hürde ist natürlich da, sich da als Händler registrieren, ist jetzt auch nicht ein Klick, ja, aber dennoch die Möglichkeit besteht, ja. Und das wurde eben abgeschaltet einfach so. Ja, also du, wenn du eine öffentliche Wunschliste hast, dann hast du das Problem jetzt.
Haben sie gesagt, warum? Also gibt es da einen Grund irgendwie? Ich meine, warum schaltet man das ab? Weil wenn es ist ja schon rein programmiert. Das tut ja erstmal gar nicht weh, im Gegenteil.
Ist mir nicht bekannt.
Naja, ich könnte mir vorstellen, dass auch ein EU-Urteil sagen würde, du pass auf, du benachteiligst damit Drittanbieter auf deiner Plattform.
Ja.
Also das kann schon durchaus auch ein politischer Grund sein oder Druck, der da aufgekommen ist und der Amazon sowas einfach verbietet.
Ja.
Oder irgendein
ist gut möglich,
EU-Rechtsanwalt hat denen gesagt, du pass auf, da kommt die nächste Million Strafzahlung auf euch zu, wenn ihr das beibehaltet.
Ja. Ja, also ich möchte auch gar nicht die Händler da bashen, gar nicht, ja.
Nein.
Mir geht es darum, es ist eben was anderes, als ob ich eine meine Adresse gebe oder sozusagen jedem, der Händler ist, ist einfach eine andere Geschichte. Deswegen wollte ich es mal kurz erwähnen. Das Weitere, wir haben, also wir sind schon fast bei einer Stunde, aber das Thema würde ich gerne noch mit reinbringen, Tobi.
Gut, okay.
Und zwar, du bist ja auch ab und zu mal hier in diesem Internet unterwegs, so bei Instagram. Hast du diesen Trend gesehen, so hey Mama, wie warst du denn in den 90ern? Mhm. Hast du es gesehen?
Ja, hin und wieder gibt es ja ein paar Videos dazu.
Genau, also so Prominente, ich glaube, das ging tatsächlich, nein, waren nicht nur Frauen, waren auch Männer, so Prominente, so hey, was hast du denn in den 90ern? Mama, Papa, wie wart ihr in den 90ern? Dann siehst du halt Fotos von den Prominenten aus den 90ern.
Ja.
Also
zum lustige Frisuren, so, Klamotten Reese
Witherspoon so habe ich gesehen und Spice Girls und whatever. Ja. Ja. Und jetzt habe ich einen Reel gesehen von einer deutschen Prominenten, die gesagt hat, hey, macht da nicht mit, weil da geht es nur darum, die KI zu trainieren mit euren alten Fotos. Also das ist der Vorwurf. Das Gleiche wiederum habe ich die letzte Woche gesehen, dass damals, als wir diese Welle hatten mit den Fotos, dass bei ChatGPT und bei Gemini diese Foto, diese Comic-Bilder erstellt wurden. Also dieses Studio Ghibli, wie es heißt.
Wo man quasi Muppet-Show sein konnte oder Ernie und Bert oder sowas.
Genau, und da auch da kam jetzt das Gerücht auf, dass das ChatGPT, also OpenAI, das so eingesteuert hat, dass dieser Trend existiert, damit die Fotos bekommen, um die KI zu trainieren. Und ich halte es für totalen Quatsch. Ich halte es für totalen Quatsch, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, sie sagen nicht nein, wenn sowas viral geht und sie Daten bekommen. Das definitiv, ja. Aber dass das gesteuert wird, das ist der Vorwurf, dass sie diesen viralen Trend sozusagen forciert haben, damit sie an die Daten kommen, das halte ich für eine Verschwörungstheorie.
Also einen viralen Trend zu provozieren, halte ich für erstmal für äußerst schwierig.
Ja.
Bei der Größe von OpenAI, okay, da mag das vielleicht gehen. Ob es komplett unauffällig passieren kann, wage ich auch zu bezweifeln. Ich gehe eher d'accord mit dir, dass du sagst, die haben da nicht Nein gesagt. Im Gegenteil, die sagen danke für die Infos. Wir können ab sofort auch hervorragende Fotos aus den 90ern generieren, weil wir jetzt nämlich wissen, wie es da aussah. Und machen wir uns nichts vor, die Fotos damals, da sind viele noch nicht digital, sondern die liegen noch irgendwie als Abzüge in irgendwelchen Schubladen rum. Also das kann schon durchaus interessant sein. Warum eigentlich nicht? Ja. Der übrigens den einzigen Trend, viralen Trend, von dem ich glaube, dass er gesteuert wurde, ist Dubai-Schokolade. Da bin ich heute noch felsenfest überzeugt, dass da in China irgendjemand noch gesagt hat, komm, wir probieren jetzt mal über TikTok aus, wie weit wir die Leute schon im Griff haben. Und dann haben sie sich überlegt, was sie machen. Und dann haben sie sich sowas Blödes überlegt wie Schokolade mit Pistazie und haben dann plötzlich tauchte das ja gleichzeitig schlagartig an tausenden Ecken auf und jeder hat gedacht, oh, ich habe was verpasst. Das ging zu schnell und ich bin felsenfest überzeugt, dass das nur so ein Test war, wie weit die schon gehen können. Aber ich kann es nicht beweisen.
Ja, mir hat es auch nicht geschmeckt, by the way. Okay. Dann haben wir jetzt, also wir haben jetzt die Stunde geknackt, Tobi, jetzt müssen wir aufhören, weil da hört ja keiner mehr zu. Also wenn ihr bis zum Ende zugehört habt, dann bitte schickt uns doch mal eine kurze Nachricht, dass ihr bis zum Schluss gehört habt, kommentiert das bei Spotify, schickt eine kurze E-Mail, kontaktiert uns, ruft uns an, wie auch immer. Mich würde interessieren, wie viele Leute schaffen es bis zum Schluss?
möchtest du dann Patches verschicken?
Ja. Ja, warum nicht? Ich überlege mir was. Die ersten 10, die mir so ein Emoji schicken, für die habe ich was. Wahrscheinlich digital. An. Was cooles Digitales, aber lass mich
was. Soll ich dir was sagen? So eine ähnliche Challenge hatte ich vor kurzem, ist jetzt 3 Wochen her, auch gemacht mit Leuten, die meinen Blog lesen. Ich habe dann einfach unten drunter geschrieben, wenn du bis hierher gelesen hast, also es war so ein Artikel über AGBs, wo jemand bis zum Schluss gelesen hat und dann eine Reise gewonnen hat. Wir haben auch drüber gesprochen. Und dann haben so viele Leute geschrieben, dass ich dann echt schon Schwierigkeiten hatte, zu sagen, okay, mit 3 Büchern, die ich da verschenken wollte, ist es nicht geblieben. Ich habe dann am Endeffekt 30 rausgeschickt.
Oh.
Also was auch immer du vorhast, ich befürchte, es hat was mit deinem 3D-Drucker zu tun.
Ja. Nein, ich habe was Digitales. Es gibt nichts Verschicktes, es ist immer was Digitales.
Ah, ja. Okay, ich habe noch Post verschickt tatsächlich, aber gut. Sei es drum.
Du bist auch deutlich
älter. Ich bin sehr gespannt, ich lasse mich überraschen. Darf ich auch mitmachen?
Nein.
Oder bin ich,
du bist,
wie heißt
ausgeschlossen.
Es immer so schön? Mitarbeiter und deren Familienangehörige sind von der Verlosung ausgeschlossen. Oder wie hieß das früher? Das war auch in den 90ern.
Ja, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Okay, also jetzt
haut ihr die Tasten. Ich habe hier noch, glaube ich, 4 oder so Themen, du auch. Die heben wir uns auf für nächste Woche, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Da kommen wahrscheinlich noch mal so viele dazu. Wir müssen einfach mal ein bisschen schneller werden.
Wir müssen schneller werden.
Du hast ja erzählt, wir machen so eine Palantir-Sendung. Da hast du vielleicht einen ganz tollen Gast schon mal angefragt. Mal schauen, ob das klappt. Ich habe auch jemanden angefragt, mit dem wir vielleicht auch in der nächsten Zeit ein sehr spannendes Thema behandeln. Da geht es um OSINT, also Open Source Intelligence. Alles, was ein bisschen über Google hinausgeht, wie man da Informationen sammelt und was man da so alles ablesen kann. Wird auch super spannend. Ich hoffe, dass wir da bald den Termin haben.
Das werden wir auch bald kommunizieren und freuen uns auf die nächsten Folgen. Ich sage danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.